So, dann möchte ich einfach mal den Text lesen. Und zwar Sacharja 1. Im achten Monat des zweiten Jahres des Darius erging das Wort des Herrn an Sacharja, den Sohn Berechias, des Sohnes Idos, den Propheten folgendermaßen. Der Herr ist über eure Väter sehr zornig gewesen. Darum sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Herrscher. Kehrt um zu mir, spricht der Herr der Herrscher, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscher. Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten verkündigt und gesagt haben, so spricht der Herr der Herrscher, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren schlimmen Taten. Sie hörten aber nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Wo sind nun eure Väter? Und die Propheten, leben sie ewig? Aber meine Worte und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten den Propheten zu verkündigen befohlen habe, haben sie nicht eure Väter getroffen, so dass sie umkehrten und sprachen, wie der Herr der Herrscher sich vorgenommen hatte, uns zu vergelten nach unseren Wegen und nach unseren Taten, so hat er uns auch vergolten. Am 24. Tag des 11. Monats, das ist der Monat Sebat, im zweiten Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an Sacharja, den Sohn Berechias, des Sohnes Idos, den Propheten folgendermaßen. Ich schaute bei Nacht und siehe, ein Mann ritt auf einem rötlichen Pferd und erhielt zwischen den Myrten, die im Talgrund stehen, und hinter ihm her rötliche, fuchsrote und weiße Pferde. Da fragte ich, mein Herr, was bedeuten diese? Da sprach der Engel, der mit mir redete, zu mir, ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach, das sind die, welche der Herr gesandt hat, die Erde zu durchstreifen. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen, wir haben die Erde durchstreift, und siehe, die ganze Erde ist still und ruhig. Da begann der Engel des Herrn und sprach, Herr der Herrscher, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche du diese 70 Jahre zornig warst? Da antwortete der Herr dem Engel, der zu mir redete, mit gütigen Worten, mit tröstlichen Worten. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, verkündige und sprich, so spricht der Herr der Herrscher, ich eifere für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer. Und ich bin heftig erzürnt über die selbstsicheren Heidenvölker, denn als ich nur ein wenig zornig war, halfen sie zum Unglück. Darum, so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem wieder voll Erbarmen zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Herrscher, und man wird die Messschnur ausspannen über Jerusalem. Verkündige ferner und sprich, so spricht der Herr der Herrscher, meine Städte sollen wiederum von Guten überfließen, und der Herr wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen. In Vers 1 lesen wir, im achten Monat des zweiten Jahres des Darius erging das Wort des Herrn Sacharja, den Sohn Berechias, des Sohnes Idos, dem Propheten, folgendermaßen. Es ist etwa das Jahr 520 vor Christus, und zwar der Monat Oktober bzw. Oktober-November. Und das sind die zwei Monate, die ich erwähnt hatte, nach dem Propheten Haggai, bevor er angefangen hat aufzutreten. Der Herrscher, der davor war, das war Kambyses, der hat 9 Jahre regiert und das war in mancherlei Hinsicht negativ für das Volk. Er hat sich letztendlich selber das Leben genommen und dann wurde er von Darius gefolgt, der nicht sein Sohn ist. Der Kambyses hat keinen Sohn gehabt und Darius kam an die Macht, nachdem er einen Aufstand niedergeschlagen hat. Und somit ist jetzt Darius an der Regierung, was doch für das Volk positiver war. Wir haben das Jahr 520 und in diesem Jahr ergeht folgende Ermahnung an das Volk. Erst die Aussage, der Herr ist über eure Väter sehr zornig gewesen, darum sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Herrscher, kehrt um zu mir, spricht der Herr der Herrscher, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscher. Also das Erste, was er bringt, ist ein Aufruf zur Umkehr. Obwohl das Volk bereits angefangen hat, am Tempel zu bauen, ergeht diese Ermahnung an das Volk. Das heißt, der rein äußerliche Gehorsam, dass sie angefangen haben, den Tempel zu bauen, hat noch nicht ausgereicht, sondern es ist auch wichtig, dass das Innere des Menschen umkehrt zu Gott. Daraus erkennen wir auch, dass es eben nicht reicht, wenn man irgendwelchen äußerlichen Vorgaben gerecht wird oder den äußerlichen Anforderungen genügt, die das Wort Gottes uns stellt, sondern es ist auch wichtig, dass die Herzenseinstellung, die Herzenshaltung Gott gegenüber richtig ist. Das Volk wurde ermahnt, kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren. Also es ist noch eine Bedingung notwendig, nämlich die Umkehr des Volkes, dass der Herr seinen Segen hier erweist und gewisse Verheißungen in Erfüllung bringt. Immer wieder wird das Volk Israel ermahnt und aufgerufen, wie ich erwähnt hatte. Ich möchte einfach noch einige andere Ermahnungen lesen, die früher geschehen sind. Eine haben wir in Jesaja 55, Vers 5. Siehe, du wirst ein Volk berufen, das du nicht kennst, und ein Volk, das dich nicht kannte. Er wird dir zulaufen wegen des Herrn deines Gottes und um deines heiligen Israels willen, weil er dich herrlich gemacht hat. Such den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken, und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen, und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Auch hier der Aufruf von Jesaja an das Volk umzukehren und zum Herrn zu kehren, den gottlosen Weg zu verlassen und der Übeltäter seine gottlosen Gedanken und eben zum Herrn zu kehren, denn er vergibt willig und bei ihm ist viel Vergebung. Dann Jeremia 3, Vers 12. Geh hin, rufe diese Worte aus gegen den Norden hin und sprich: Kehre um, Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich will mein Angesicht nicht vor euch verdüstern, denn ich bin gnädig, spricht der Herr, und zürne nicht ewig. Nur erkenne deine Schuld, dass du den Herrn, deinen Gott, die Treue gebrochen hast und hierhin und dorthin zu den Fremden gelaufen bist, unter jedem grünen Baum. Aber auf meine Stimme habt ihr nicht gehört, spricht der Herr. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, denn ich bin euer Eheherr. Hier wird diese Beziehung Gottes zu Israel verglichen mit einer Ehe, dass Gott der Eheherr Israels ist. Und der Abfall von Gott, nämlich dass sie Höhen gebaut haben, dass sie fremden Göttern geopfert haben, wird von Gott als Ehebruch bezeichnet. Und dieses Thema des Ehebruchs und dass Gott der Eheherr Israels ist, zieht sich immer wieder durchs Alte Testament. Deshalb lesen wir auch in Sacharja, dass Gott eifert mit einem großen Eifer um Jerusalem, um Israel, weil er sich als der Eheherr Israels bezeichnet. Hier der Aufruf eben umzukehren, zurückzukehren zu Gott. Dann in Klagelieder 5, Vers 21 wird es auch deutlich, dass für eine wirksame Umkehr der Herr auch was bewirken muss. Da wird nämlich folgendermaßen gebetet: Bringe uns zu dir zurück, o Herr, so werden wir umkehren. Lass unsere Tage wieder werden wie früher. Hier die Bitte an Gott: Bringe uns zu dir zurück, o Herr, so werden wir umkehren. Eben, dass Gott hier eingreift, dass Gott Herzen verändert, dass Gott Einsicht schenkt und dass Gott Umkehr schenkt. Und das wird auch dazu führen, dass sie dann selbst umkehren. Und wenn es so ist, dass jemand sich dessen bewusst geworden ist, dass gewisse Dinge falsch sind, dass gewisse Dinge sündig sind und er meint, er hätte die Kraft nicht umzukehren, so darf er doch dieses Gebet beten und zu Gott rufen: Bringe mich zu dir zurück, o Herr, so werde ich umkehren, im Vertrauen darauf, dass der Herr dieses Gebet auch erhören wird und auch eine wirkliche Umkehr bewirken wird. Das Volk Israel hat auch immer wieder eine falsche Umkehr gehabt oder eine falsche Umkehr praktiziert, die eben nicht diese Umkehr des Herzens war. Eine Anspielung hierdrauf sehen wir auch hier im ersten Kapitel von Sacharja. Also erst dieser Aufruf zur Umkehr und dann die Aussage in Vers 4: Seid nicht wie eure Väter, denen die früheren Propheten verkündigt und gesagt haben: So spricht der Herr der Herrscharen, kehrt doch um von euren bösen Wegen und von euren schlimmen Taten. Sie hörten aber nicht und achteten nicht auf mich, spricht der Herr. Wo sind nun eure Väter? Also hier die Aussage: Seid nicht wie eure Väter. Denn was ist mit den Vätern passiert? Mit den Vätern ist das passiert, was die Propheten vorausgesagt haben. Und das haben sie durchaus erkannt, wie wir nachher in Vers 6 sehen werden. Sie sind nicht umgekehrt und sie sind in die Gefangenschaft geraten. Sie sind unter das Gericht Gottes geraten und haben nicht auf die Worte Gottes geachtet, sie haben nicht auf die Worte Gottes gehört. Und jetzt fragt er sie, wo sind nun eure Väter? Wo sind sie geblieben? Sie sind in der Gefangenschaft gestorben. Nun kommt eine weitere Frage, und die Propheten, leben sie ewig? Wie ist diese Frage zu verstehen? Weil die Propheten, wie wir sehen, haben ja das Wort Gottes verkündigt. Was für einen Sinn macht es jetzt zu erwähnen, und die Propheten, leben sie ewig? Weil die Propheten ja den Willen Gottes getan haben und Gottes Worte weitergegeben haben. Eine Auslegung, und zwar eine sehr alte Auslegung, ist die, dass praktisch diese zweite Frage vom Volk gestellt wird. Also die erste Frage fragt Zacharja das Volk, wo sind nun eure Väter? Und das Volk antwortet, und die Propheten, leben sie ewig? Also die Propheten sind genauso gestorben wie unsere Väter, also was heißt das schon? Wer lebt schon ewig? Das beweist ja nicht, dass wir umkehren sollen oder sonst was in die Richtung, denn genauso sind die Propheten gestorben, die ja als gerecht dastehen. Und dann eben die Antwort wieder des Propheten, aber meine Worte und meine Beschlüsse, die ich meinen Knechten, den Propheten zu verkündigen befohlen habe, haben sie nicht eure Väter getroffen, so dass sie umkehrten und sprachen, wie der Herr der Herrscharen sich vorgenommen hatte, uns zu vergelten nach unseren Wegen und unseren Taten, so hat er uns auch vergolten. Es ist richtig, dass die Propheten gestorben sind, aber das Wort, das sie geredet haben im Namen Gottes, das ist eingetroffen. Das Wort ist nicht auf den Boden gefallen, es ist nicht leer zurückgekehrt, sondern das Wort ist eingetroffen, sie sind ins Gericht gegangen, in die Gefangenschaft und haben in der Gefangenschaft sogar gesagt, wie der Herr der Herrscharen sich vorgenommen hatte, uns zu vergelten nach unseren Wegen und nach unseren Taten, so hat er uns auch vergolten. Also in der Gefangenschaft mussten sie dann erkennen, ihm blieb nichts anderes übrig, dass die Propheten die Wahrheit gesagt hatten und dieses Gericht jetzt wirklich eingetreten ist. Und somit hat das Wort Gottes sehr wohl seine Wirkung gehabt und ist erfüllt worden. Diese Erkenntnis hat aber nicht unbedingt zur richtigen Herzenshaltung geführt. Deshalb ist es auch nötig, dass eben solche Propheten wie Haggai und Zacharja auftreten und das Volk, das bereits zurückgekehrt war und das gewusst hat, unsere Väter sind bestraft worden wegen unserem Abfall von Gott, musste noch ermahnt werden, damit sie wirklich von Herzen zum Herrn umkehren und nicht nur irgendwelchen äußerlichen Anforderungen genügen, sondern dass sie wirklich auch im Herzen geistlich und innerlich verändert werden und auch da die Prioritäten richtig setzen. Die andere Möglichkeit zu dieser Frage, und die Propheten, leben sie ewig, wenn wir das so sehen, dass alles von Zacharja stammt, dann müssten wir es so sehen, dass es darauf anspielt, dass die Propheten umgebracht worden sind von dem ungehorsamen Volk. Ich denke aber von der Aussage her, passt es, dass es die Antwort des Volkes ist, passt einfach da besser rein. Es war übrigens auch eine rabbinische Auslegung, eine sehr alte rabbinische Auslegung, aber auch einige christliche Ausleger sehen das so auf diese Weise, dass es wirklich ein Dialog hier ist zwischen den Propheten und dem Volk. So, ich möchte jetzt noch mit dem Nachtgesicht, möchte zumindest kurz darauf eingehen und das dann nächstes Mal nochmal aufgreifen. Am 24. Tag des 11. Monats, das ist der Monat Sebat, im zweiten Jahr des Darius, erging das Wort des Herrn an Zacharja, den Sohn Berechias, des Sohnes Idos, den Propheten, folgendermaßen. Ich schaute bei Nacht und siehe, ein Mann ritt auf einem rötlichen Pferd und er hielt zwischen den Myrten, die im Talgrund stehen, und hinter ihm her rötliche, fuchsrote und weiße Pferde. So, hier sehen wir erstmal das erste Nachtgesicht, was Zacharja hier zu sehen bekommt. Er sieht einige Pferde, die unterschiedliche Farben haben. Sie werden hier genau beschrieben als rötlich, fuchsrot und weiß. Diese Pferde hielten zwischen den Myrten im Talgrund. Erstmal die Frage, was bedeuten die Myrten? Die Myrten sind Bäume, die in verschiedenen Bereichen im Alten Testament vorkommen. Zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest werden Myrten erwähnt und im Zusammenhang mit dem tausendjährigen Reich, mit der Wiederherstellung Israels, werden auch Myrten erwähnt, und zwar Zypressen und Myrten und andere Pflanzen, die dort wachsen werden, die dort sein werden. Myrten selbst wurden von den Juden selbst schon sehr früh in der Geschichte Israels mit Israel in Verbindung gebracht, mit dem Volk Israel. Und wenn wir uns diese Prophetie hier anschauen, dann sehen wir, es geht um Israel. Es geht nämlich darum, um den Zustand Israels unter den Heidenvölkern. Und von dem her könnte hier sehr gut Israel gemeint sein. Die stehen im Talgrund oder auch in der Tiefe. Ja, dieses Wort ist nicht eindeutig Talgrund, es heißt auch Tiefe. So ist Israel in dem momentanen Zustand in der Tiefe, nämlich unter den Völkern, während die Völker oft als Meer dargestellt werden, als das Völkermeer. Das ist auch eine biblische Bedeutung des Meeres. Das Völkermeer, das immer aufbrausend ist und das gegen Israel sich aufbäumt. Die Farben der Pferde kann man nicht eindeutig identifizieren. Wir wissen aus der Offenbarung, dass das rote Pferd für Blutvergießen steht und das weiße Pferd steht für Sieg. Man kann hier allerdings nicht eindeutig sagen, dass diese Bedeutung hier zutrifft, denn uns wird nicht weiter gesagt, dass die Pferde irgendein Gericht ausführen, sondern sie sind erstmal Kundschafter. Deswegen möchte ich jetzt zu den Farben nichts weiter sagen, weil es sehr gefährlich ist, da dann in Spekulationen hineinzukommen. Es interessiert ihn aber, also den Sahaja interessiert, was diese Pferde und was die Myrten und was es alles bedeutet. In Vers 9, da fragte ich meinen Herr, was bedeuten diese? Da sprach der Engel, der mit mir redete, zu mir, ich will dir zeigen, wer diese sind. Und der Mann, der zwischen den Myrten hielt, antwortete und sprach, die sind die, welche der Herr gesandt hat, die Erde zu durchstreifen. Also diese Pferde sollen die Erde durchstreifen. Und was der Begriff durchstreifen bedeutet, das wissen wir doch von anderen Bibelstellen, nämlich in Hiob Kapitel 1 wird der Teufel erwähnt, der Satan, der die Erde gerade durchstreift hat. Und somit ist dieses Wort durchstreifen nicht einfach nur ein Durchstreifen, wie wir es verstehen, sondern bezieht sich auf Aktivitäten von Engeln. In Bezug auf die Engel Gottes wissen wir, dass die Engel Gottes auf der Erde sind oder auf der Erde auch eine Aufgabe haben, nämlich die Ratschlüsse Gottes auszuführen und zu verwirklichen. Und somit, weil sie vom Durchstreifen kommen, bringen sie jetzt eine Nachricht, also eine Beobachtung, die sie gemacht haben, bevor sie irgendwas ausführen. Und sie antworteten dem Engel des Herrn, der zwischen den Myrten hielt, und sprachen, wir haben die Erde durchstreift und siehe, die ganze Erde ist still und ruhig. Die Erde ist still und ruhig. Ist das positiv oder negativ? Man könnte erstmal meinen, es ist positiv. Still und ruhig spricht für Frieden, spricht für Ruhe. Und das wünscht man ja. Wer wünscht nicht den Frieden? Alle Menschen trachten irgendwo nach Frieden, dass es friedlich ist. Auch in der heutigen Zeit haben wir Friedensbemühungen und so weiter. Aber anhand von der Antwort des Engels des Herrn sehen wir, dass es nicht positiv aufgefasst wird. Da begann der Engel des Herrn und sprach, Herr der Herrscher, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche du diese 70 Jahre zornig warst? Hier sehen wir ein Gebet des Engel des Herrn an den Herr der Herrscher. Und er betet und bittet, dass er sich doch über Jerusalem erbarmen soll, die jetzt 70 Jahre in Gefangenschaft waren. Ich möchte, bevor ich auf die Bedeutung eingehe, kurz auf die Engel zu sprechen kommen. Wir haben hier mehrere Engel. Wir haben hier einen Engel, das ist der Auslegeengel. Dieser Engel erklärt immer wieder Sahaja, was die verschiedenen Nachtvisionen bedeuten. Und das ist nicht unüblich, auch in der Offenbarung haben wir einen Engel, der Johannes immer wieder gewisse Dinge erklärt und auslegt. Und ganz am Anfang in der Offenbarung lesen wir, dass die Offenbarung von Jesus Christus ist, die durch Jesus Christus dem Engel übergeben wurde und der Engel sie dem Johannes gebracht hat und der Johannes sie so an die Gemeinde weitergibt. Da haben wir auch diesen Auslegeengel, der immer wieder dem Johannes etwas erklärt und wir haben das auch bei anderen Propheten, zum Beispiel bei Daniel. Also dieser Auslegeengel ist nicht der gleiche wie der Engel des Herrn. Dann haben wir den Engel des Herrn, der auch auf dem roten Pferd reitet und der auch hier dieses Gebet zum Herr der Herrscharen betet. Der Engel des Herrn tritt immer wieder auf im Alten Testament und wenn wir einige Stellen angucken im Alten Testament, wo der auftritt, da sehen wir, dass dieser Engel des Herrn kein gewöhnlicher Engel ist, sondern dieser Engel ist Gott. Und noch genauer gesagt, er ist die zweite Person der Dreieinigkeit, nämlich der Sohn Gottes, Jesus Christus, vor seiner Menschwerdung. Ich schlage da ganz kurz eine Stelle auf, und zwar Richter 13, ab Vers 15, und Manoah sprach zu dem Engel des Herrn, lass dich doch von uns aufhalten, so wollen wir dir ein Ziegenböcklein zubereiten. Aber der Engel des Herrn antwortete Manoah, wenn du mich auch hier behieltest, so würde ich doch nicht von deiner Speise essen. Willst du aber ein Brandopfer darbringen, so sollst du es dem Herrn opfern. Manoah wusste nämlich nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoah sprach zum Engel des Herrn, was ist dein Name? Denn wenn dein Wort eintrifft, so wollen wir dich ehren. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Da nahm Manoah das Ziegenböcklein und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Und er tat ein Wunder. Manoah aber und seine Frau sahen zu. Denn als die Flamme vom Altar zum Himmel stieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Als Manoah und seine Frau dies sahen, fielen sie auf ihr Angesicht zur Erde. Der Engel des Herrn erschien aber Manoah und seiner Frau nicht mehr. Da erkannte Manoah, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoah sprach zu seiner Frau, wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. So, also hier dieses Verhalten dieses Engels, der in diesem Opfer auffährt und der eben mehr ist als ein gewöhnlicher Engel, sondern Gott. Und an vielen Stellen tritt der Engel des Herrn auf. Ich möchte noch eine Stelle aufschlagen, und zwar Josua 5, ab Vers 13. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um, und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn, jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu deinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Also hier wird er nicht Engel des Herrn genannt, sondern der Fürst über das Heer des Herrn. Aber es ist auch eine Person, die er hier sieht und die genauso antwortet, wie dem Mose im brennenden Dornbusch geantwortet wird, dass er seine Schuhe ausziehen soll, weil dieser Ort ein heiliger Ort ist. Und so sehen wir auch wieder, dass es hier um Gott geht. Ein weiterer Hinweis ist Jesaja. Von Jesaja wird uns im Johannesevangelium gesagt, beziehungsweise da sagt Jesus, dass Jesaja seine Herrlichkeit gesehen hat und von ihm verkündigt hat. Also Jesaja hat die Herrlichkeit Jesu gesehen. Wenn wir aber Jesaja lesen, was hat er gesehen? Er hat die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Und somit wird die Herrlichkeit des Herrn von Jesus selbst gleichgesetzt mit seiner eigenen Herrlichkeit. Und so sehen wir, dass wenn der Herr auf solch eine Weise erscheint, dass es Jesus Christus ist, bevor er Mensch wurde. Der Engel des Herrn betet hier für das Volk Israel. Und das ist auch nicht verwunderlich, wenn wir die heutige Stellung von Jesus ansehen. Heute wissen wir, er betet für die Gemeinde. Er ist der Fürsprecher für die Gemeinde, genauso wie er auch der Fürsprecher für das Volk Israel ist und praktisch auch hier für die Wiederherstellung Israels betet. Dann kommt die Antwort, da antwortete der Herr dem Engel, der zu mir redete, mit gütigen Worten, mit tröstlichen Worten, und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, verkündige und sprich, so spricht der Herr der Herrscharen, ich eifere für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer. Und ich bin heftig erzürnt über die selbstsicheren Heidenvölker, denn als ich nur ein wenig zornig war, halfen sie zum Unglück. Also was ist das Problem? Das Problem ist, die Erde ist ruhig, die Heidenvölker sind ruhig und Israel ist aber bedrängt, während die Heidenvölker Frieden haben. Und solange dieser Friede auf der Erde ist, wird sich auch an dem Zustand Israels nichts ändern. Es sieht alles so aus, als ob sich nichts tut, sich nichts bewegt, was dazu führt, dass Jerusalem in seiner Herrlichkeit wieder dasteht und der Herr in Jerusalem regiert, sondern das Volk ist unterdrückt, es geht dem Volk nicht gut und deshalb die Aussage, dass Gott sich doch über Jerusalem erbarmen soll. Und somit haben wir hier eine Ruhe, die eine negative Ruhe ist für das Volk Gottes, weil diese Ruhe nicht dazu beiträgt, dass Jerusalem und Israel wiederhergestellt werden. Aber Gott verheißt hier, er bringt tröstliche Worte und er sagt, ich eifere für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer. Gott hat einen großen Eifer für Jerusalem und Zion. Ihm ist Jerusalem nicht egal. Er hat Pläne des Friedens für Jerusalem. Er ist auch zornig über die Heidenvölker, die so selbstsicher sind. Denn, als ich nur ein wenig zornig war, halfen sie zum Unglück. Die Heidenvölker werden immer wieder ermahnt, dass obwohl Gott sie heraufgeführt hat und sie als Werkzeug gebraucht hat, um Israel zu richten, sie zu weit gegangen sind. Gott hat ihnen diese Erlaubnis gegeben, diese Macht über Jerusalem. Sie durften Jerusalem in die Gefangenschaft ziehen. Sie durften praktisch das Gericht über Jerusalem und über Juda ausüben. Aber sie sind zu weit gegangen. Sie haben das Volk Gottes überaus brutal und herzlos behandelt. Sie haben nicht geschont und sind auf sehr grausame Art und Weise mit dem Volk umgegangen. Obwohl sie als Gericht von Gott gebraucht worden sind über das Volk, hat dieses Verhalten auch wieder das Gericht über sie selbst heraufbeschworen. Gott sagt, ich war ein bisschen zornig, ein wenig zornig und sie halfen zum Unglück, zum überaus großen Unglück. Und deshalb in Vers 16, darum, so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem wieder voll Erbarmen zugewandt, mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Herrscher, und man wird die Messschnur ausspannen über Jerusalem. Also Gottes Erbarmen ist wieder mit Jerusalem, seine Barmherzigkeit wird dies bewirken, dass das Haus wieder gebaut wird und dass auch Jerusalem wieder aufgebaut wird. Die Messschnur ausspannen bedeutet immer, das haben wir an verschiedenen Stellen im Alten und auch im Neuen Testament in der Offenbarung, bedeutet immer Wiederaufbau, Wiederherstellung. Deshalb dann Vers 17, verkündige ferner und sprich, so spricht der Herr der Herrscher, meine Städte sollen wiederum von Guten überfließen und der Herr wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen. Also wir haben hier eine Verheißung für den Wiederaufbau Jerusalems, für die Wiederherstellung Jerusalems. Und diese Verheißung wird auch im nächsten Nachtgesicht, in dem Gesicht von den vier Hörnern und den vier Schmieden, aufgegriffen und weiter erklärt. So dürfen wir mit Sicherheit wissen, dass Jerusalem eine Zukunft hat, dass es in Erfüllung gehen wird, dass Gott dort wieder wohnen wird, in Jerusalem, und dass es wieder diese Wichtigkeit und diese Größe hat, die Jerusalem mal gehabt hat, und sogar noch darüber hinaus, und zwar weiter darüber hinaus. Was dürfen wir noch für uns daraus wissen aus diesem Text? Zum einen Aufruf zur Buße. Er geht an uns auch immer wieder im Neuen Testament. Erstens an diejenigen, die nicht glauben. Die werden aufgerufen und ermahnt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe zu euch herbeigekommen. Dann aber auch durchaus für diejenigen, die schon gläubig sind. Und das sehen wir in Jakobus 4, ab Vers 4. Da ist es, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Genauso wie das Volk Israel immer wieder von Gott abgewichen ist und Hurerei im geistlichen Sinne getrieben hat, so wie es immer wieder beschrieben wird, so bezeichnet auch das Neue Testament gewisse Dinge als geistliche Hurerei und als Ehebruch, und sie werden deshalb Ehebrecher und Ehebrecherinnen genannt, die versuchen, zwei Dinge miteinander zu vereinen, nämlich zum Volk Gottes dazuzugehören, aber sich nicht von falschen Dingen trennen zu wollen, sondern das, was eben sie vorher so begeistert hat oder so eingenommen hat, das wollen sie weiterhin haben und damit nicht brechen. Und auch hier ist die Rede davon, dass ein eifersüchtiges Verlangen da ist durch den Geist, der in uns wohnt. Das ist eben auch dieser Aufruf zur Buße und zur Umkehr, der dann in Vers 7 kommt, so unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Eben dieser Aufruf und die Aussage, dass man nicht geteilten Herzens sein soll, sondern man soll mit ganzem Herzen dem Herrn nachfolgen und mit allem brechen, was man als falsch erkannt hat, und das auch dann lassen. Und auch darüber trauern und wirklich wahre, echte Umkehr dann praktizieren. Das ist das eine, was uns hier Jakobus mitgibt. Das andere, wir haben gelesen, dass Gott sich mit tröstlichen und mit barmherzigen Worten, mit Worten des Trostes Jerusalem, beziehungsweise erstmal an den Propheten und somit auch Jerusalem zugewandt hat. Und solche Worte dürfen wir auch finden. Solche Verheißungen haben wir auch im Neuen Testament. Erstmal in 2. Korinther 1, Vers 3. Da wird Gott der Gott des Trostes genannt. Der Gott des Trostes und der Vater der Barmherzigkeit. Da er der Vater der Barmherzigkeit ist, ist er derjenige, der sich über seine Kinder erbarmt und Mitleid hat mit den Schwachheiten. Das ist eine Wahrheit, die wir in Hebräer 2 sehen. Und das möchte ich kurz aufschlagen. Hebräer 2, ab Vers 17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Wir wissen, dass Jesus Mensch geworden ist und Leiden durchgemacht hat. Er ist versucht worden, aber ohne Sünde, ohne auch im Geringsten der Sünde nachzugeben, weil er von den Sündern abgesondert war und weil er eben der Heilige Gottes ist. Er hätte nicht sündigen können, aber er kennt Versuchung und er kennt Leiden und somit kann er auch denen, die versucht werden, beistehen. Und da ist er ein barmherziger und treuer Hohepriester. Dann noch ein letzter Vers auch aus dem Hebräerbrief. Da wird er Gott, unser Gott wird der Gott des Friedens genannt. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Er ist der Gott des Friedens, der durch das Blut seines Sohnes Frieden gestiftet hat. Er hat Jesus heraufgeführt aus den Toten, er hat ihn auferweckt. Er, der der Hirte der Schafe ist. Und wir dürfen wissen, dass wir die Schafe sind, die immer wieder den Beistand und die Führung des Hirten brauchen. Und wir wissen, dass er der gute Hirte ist, der auf vollkommene Weise für seine Schafe sorgt. Und somit, wenn es auch im Leben eines Christen so ist und so sein darf, dass Züchtigung kommt, dass der Herr seine Kinder züchtigt, ist es dennoch so, dass er sich wieder voll Erbarmen seinen Kindern zuwendet und dass auch die Züchtigung zum Besten dient und dass in schweren Umständen, die uns zu schwer erscheinen, er der Gott des Trostes und der Vater der Barmherzigkeit ist und dass Jesus unser Hirte ist, der Folgendes tut in Vers 21. Er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, das vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.